Habedere. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Deutschland scheidet auch bei den Männern im Viertelfinale aus. 2:6 gegen die Slowakei. Und lässt dabei eine historische Chance liegen. Die Spieler haben es ein bisschen anders eingeordnet und haben es ein bisschen abgeschwächt. Aber Bernd Schmickerath und ich sagen, das war eine historische Chance. Oder Bernd? Grüß dich.
Absolut. Erstmal ist der Himmel weint über Mailand, kann ich euch nur sagen. Hier regnet es aus Eimern. Also wirklich Wahnsinn. So einen Regen habe ich lange nicht erlebt. Und ich glaube, das fasst die Lage der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft doch ganz gut zusammen, oder?
Ja, wenn es regnet in Italien. Hat es überhaupt schon mal geregnet in Italien? Nur wenn Deutschland ausscheidet,
oder? Nee, ist historisch. Ja. Ist historisch. Ja. Das ist auch eine historische Chance hier für die Landwirtschaft, kann ich nur sagen.
Ja, man muss natürlich auch ein bisschen aufpassen mit Superlativen. Nico Sturm hat das vor dem Spiel, glaube ich, auch gesagt. Ja, Thema Superlativ, ist das die größte Chance oder die historischste Chance, die Deutschland je hatte? Aber es war eben so. Ne? Schlägst du die Slowakei, spielst du um die Medaillen, hast dann wirklich ein Spiel, in dem du Bronze gewinnen kannst oder vielleicht sogar ins Finale einziehen kannst und Gold oder Silber holst bei diesem Turnier. Und es war einfach... No disrespect, ich habe gestern mit einem slowakischen Journalisten noch gesprochen, der wollte ein paar Fragen beantwortet haben. Ich habe, glaube ich, 10-mal gesagt, no disrespect to the Slovaks. Aber es war einfach auf dem Papier der einfachste Weg in Richtung Halbfinale von den anderen Gegnern, die hätten drohen können.
Ja, in beiden K.O.-Runden. Ja. Ne? Du hattest ja im ersten Spiel schon Frankreich, der hätte es ja schon deutlich schwieriger laufen können, wenn die Dänen nicht die Letten geschlagen hätten. Dann wärst du nämlich nicht Zweiter in deiner Gruppe geworden, sondern hättest dann wie die Dänen oder gegen die Letten gegen Top-Team spielen müssen. Das mussten die Deutschen nicht, haben diese Pflichtaufgabe Frankreich dann relativ souverän gelöst mit dem 5:1. Aber dann hattest du halt nochmal das Glück, dass du gegen das schwächste Team der verbleibenden Teilnehmer gespielt hast. Auch ich sage, kein Disrespect zur Slowakei. Diese Mannschaft steht absolut verdient im Halbfinale und macht auch Spaß, die Mannschaft, ne? Wenn wir uns die angucken mit den ganzen jungen Spielern und wie die spielen und mit den Zuschauern, die da waren. Alles wunderbar, aber natürlich ist die Slowakei als Weltranglisten 9. ein anderes Team als Kanada, als die USA, als Schweden, als Finnland, als Tschechien, auch als die Schweiz. Das war auf dem Papier der einfachste Gegner. Und da auch gegen den kann man ausscheiden, denn wir wissen ja, in den vergangenen Jahren gab es immer mal wieder so 50-50-Duelle mit der Slowakei. Aber wenn du jetzt deine beste Mannschaft da hast, zumindest auf dem Papier, oder sagen wir die bestbesetzte Mannschaft, die das deutsche Eishockey je hatte. Und wenn du den Spieler-für-Spieler-Vergleich machst zwischen Deutschland und der Slowakei, sind die Deutschen da vorne, rein von ihrem Potenzial. Nur sie haben es halt nicht ansatzweise abgerufen. Und dann ist es eine historisch verpasste Chance. Da gibt es nichts zu diskutieren für mich.
Es gibt nie einen Grund für so ein Ausscheiden, aber siehst du einen Hauptgrund? Es ist viel gesprochen worden darüber nach dem Spiel, dass die Mannschaft nie ihre Identität gefunden hat. Großer Fokus natürlich auf die NHLer, vielleicht einfach auch zu wenig Eiszeit für die DEL-er, aber natürlich, wir haben es auch schon hier thematisiert, zu wenig was gekommen ist von den DEL-ern. Natürlich das Back-to-Back, das du schon gemerkt hast, auf jeden Fall, also die deutsche Mannschaft war im Kopf nicht so frisch wie die Slowaken, die waren in den Beinen nicht so frisch, die haben 2 Spiele innerhalb von 2 Tagen, weil die Slowaken halt die Gruppe gewonnen haben und direkt ins Viertelfinale, genau, 3-4, genau, weil die Slowaken halt die Gruppe gewonnen hatten und Deutschland eben nur Zweiter geworden ist und nicht bester Gruppenzweiter. Deswegen hattest du diese Situation, war vorher auch klar. Man muss auch sagen, die Tschechen zum Beispiel sind mit dieser Situation Back-to-Back und dann gegen stärkeren Gegner Kanada besser umgegangen. Also das kannst du auch irgendwie lösen und trotzdem brauchst du, glaube ich, einen Moment, der dich auch nochmal pusht, wenn du in 2 Spiele in 2 Tagen hast, wo du sagst, okay, das gibt dir nochmal Kraft. Also gibt es für dich einen Hauptgrund?
Ja, ich glaube, das mit der Identität ist nicht ganz falsch. Ne? Also das ist immer so ein bisschen gefühlig, das kann man ja nicht immer so greifen. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass in dieser Mannschaft dieser besondere Geist herrscht, den es braucht, um halt was zu reißen, was vielleicht nicht jeder erwartet hat. Und 2018 gab es den, wobei wir auch da nicht vergessen dürfen, dass die Vorrunde damals ja auch nicht gut war. Ne? Da gab es ja auch diverse Niederlagen und irgendwie so einen glücklichen Penalty-Sieg gegen Norwegen war es, ja, glaube ich. Ne? Und dann bist du aber, du hast dann zumindest in der K.O.-Phase diesen Geist entwickelt. Und 2018 war es ja auch so, dass du mit 3 Niederlagen gestartet warst. Aber da sagt man ja schon, ja, wir sind nah dran, jetzt müssen wir halt diese 4 Spiele gewinnen.
2023 dann bei der Weltmeisterschaft.
Genau, der Weltmeisterschaft dann, ja, genau. Ja, ja. Und das hat mir diesmal komplett gefehlt. Und die Spieler haben es gestern mehrmals gesagt. Moritz Müller hat es gesagt, wir haben die Identität nicht gefunden. Nico Sturm hat gesagt, wir haben nicht das gemacht, was uns in den letzten Jahren stark gemacht hat, nämlich dieses erst verteidigen, hart arbeiten und dann den Weg nach vorne finden. Und Leon Dreiseitel hat gesagt, es gibt Mannschaften, die finden sich schneller, es gibt Mannschaften, die finden sich langsamer und wir haben uns sehr, sehr spät gefunden. Ich weiß gar nicht, ob diese Mannschaft sich überhaupt gefunden hat, ehrlich gesagt. Und damit meine ich nicht, dass es da irgendwie schlechte Stimmung gab, dann sind da irgendwie hier die NHLer, da die anderen und das seien irgendwie, weiß ich nicht, das seien irgendwie zwei Mannschaften außerhalb des Eises gewesen. Also wenn man mit allen gesprochen hat oder wenn man das gehört hat, was alle gesagt haben, ist, diese Mannschaft hat im Olympischen Dorf gut zueinander gefunden. Da war es jetzt nicht so, hier sitzt die NHLer, da sind der Rest. Also es gab immer wieder Grüppchen zueinander, weil die sich natürlich auch schon länger kannten aus anderen Bereichen oder bevor sie in die NHL gegangen sind. Und ich glaube, wenn man auch die Bilder so aus der Stadt gesehen hat, wenn die mal so einen Stadtrundgang gemacht haben, war das auch okay. Und Moritz Seider hat ja auch gesagt, wir haben in der Kabine alles dafür getan, dass wir eine Mannschaft sind. Und das glaube ich denen auch. Aber auf dem Eis war es halt keine Mannschaft. Und da ist halt die Frage, liegt das an den Spielern oder haben auch die Trainer etwas damit zu tun, weil sie halt meiner Meinung nach nicht durch ihre Taktik, durch ihre Einsatzzeit, durch ihre Reihenbildung etwas dafür getan haben, dass das eine Mannschaft auf dem Eis ist.
Ja, auch durch die Benennung der Kapitäne. Das kommt ja auch noch mit dazu. Also, ich habe jetzt die Tschechen kurz angesprochen. Klar, auch die haben absolute Superstars. Die haben auch Spieler, die in europäischen Ligen, in Top-Mannschaften spielen, in Top-Ligen spielen. Aber der Kapitän der tschechischen Nationalmannschaft, auch wenn er nicht der absolute Superstar dieser Mannschaft ist, ist Roman Červenka. Der hatte das Ziel auf dem Eis. Der hat eine größere Rolle gehabt bei diesem Turnier als Moritz Müller. Aber da kommt halt kein Pastrňák und alle sagen, okay, dann ist das klar, das ist der Kapitän. Ist eine andere Situation natürlich, weil Pastrňák jetzt bei den letzten Turnieren teilweise auch mit dabei war bei den Weltmeisterschaften. Der hat einen Game-Winner geschossen im WM-Finale, da als die Tschechen da in Prag gewonnen haben. Und immer wenn die Möglichkeit bestand, ist der gekommen. Bei Dreiseitel war es so, dass halt auch die Möglichkeit...
Der Game-Winner war von Pastrňák, ne?
Bitte?
Der Game-Winner war von Pastrňák.
Genau, sag ich ja. Der Pastrňák hat das Tor geschossen. Also, es ist ein bisschen andere Situation als bei Dreiseitel, weil der halt einfach jetzt seit Jahren mal wieder für die Nationalmannschaft gespielt hat und natürlich dann auch nochmal im Standing, im Status nochmal höher ist als Pastrňák von der sportlichen Qualität und was ich von den Auszeichnungen, die er schon bekommen hat. Trotzdem, ich habe es vor dem Turnier kritisiert. Ich will jetzt nicht sagen, ja, ich habe da recht behalten, sondern es geht mir darum, was hat auch das mit der Mannschaft gemacht, dass du halt einfach sagst, okay, jetzt kommen die NHLer und die sind im Fokus. Und das heißt ja auch gar nicht, dass, also das kann ja auch so ein psychologisches Ding sein. Und ich habe es beim Turnier teilweise schon öfter gesehen, dass auf dem Eis eine Aktion war, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt wird die Verantwortung weiter geschoben, visualisiert durch eine schwarze kleine Scheibe, an den NHLer, obwohl ich selber auch was hätte machen können. Es hat diesen Moment einfach nicht gegeben, mal abgesehen von Freddy Tiffels, der natürlich gleich Dreiseitel eingesetzt hat, aber wir haben ja gesagt, wenn die NHLer angesprochen werden, ist Tiffels irgendwie so ein bisschen mitgemeint, ne, weil er einfach in der Reihe gespielt hat mit Dreiseitel und da irgendwie so auch, ja, so natürlich dann da mitschwimmt und ihn auch ergänzt, aber es hat diesen Moment nicht gegeben von anderen Spielern und auch in dem Spiel gegen die Slowakei nicht, obwohl ich jetzt zum Beispiel sagen würde, Moritz Müller hat halt genau mit der Identität gespielt, die Mannschaft, glaube ich, gebraucht hätte. Also auch gegen die Slowakei. Also er hat ja gekämpft und er hat einfach sein Ding gemacht, was er immer macht.
Zwei Beispiele dazu. Gerade wo du Freddy Tiffels ansprichst. Du erinnerst dich wahrscheinlich an die Schlussphase des ersten Drittels gestern. Nicht nur, dass die Slowaken das 1-0 schießen, sondern die Deutschen haben danach noch eine Riesenchance. Ein 2-auf-1-Konter mit Tiffels und Dreiseitel. Und Tiffels läuft schräg aufs Tor zu. Und der Verteidiger, der Slowaken, ich weiß gerade nicht mehr, wer es war, leckt komplett Dreiseitel ab. Geht null auf Tiffels drauf. Tiffels hat also freie Bahn zum Tor. Und ich denke, Junge, schieß. Und was macht er? Er passt in Richtung Dreiseitel, der erstens völlig gedeckt war und selbst wenn er den Puck bekommen hätte, nicht so gut stand wie Tiffels. Und das war für mich ein Sinnbild dafür, nach dem Motto, nee, komm, das ist der große Leon, dem muss ich jetzt den Puck rübergeben. Schieß doch selber. Und das zweite Ding ist, das war schon in einem vorherigen Spiel, ich glaube gegen die Amerikaner, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, da gab es auch Ende des ersten Drittels, sehr genau, es war diese Szene, wo Jack Eichel noch aufs Tor geschossen hat, obwohl schon abgepfiffen war. Und da war ja so ein bisschen Ärger. Und wer geht
hin? Sehr später Müller. Schuss, ne? Ein sehr später Schuss.
Also sehr das später war, Schuss, ja, genau. Ja, ja. Und ich glaube, Franz Ripp hatte schon gar keinen Stockhand mehr, genau. Und da geht Müller hin. Okay, als Verteidiger, der vielleicht auch Eichel gedeckt hat, war das in dem Moment jetzt nicht außergewöhnlich. Aber dann ist die Schlusssirene des ersten Drittels und die anderen gehen sofort in die Kabine und Moritz Müller fährt zum Schiedsrichter und diskutiert darüber. Da habe ich mir gedacht, wo ist denn der Leon da? Das ist doch auch eine Sache, wo vielleicht ein größerer Name, so ein Schiedsrichter, vielleicht auch ein bisschen mehr, ja, beeinflussen ist vielleicht ein großes Wort, aber zumindest mal was hinterlegen kann für die nächsten Momente oder wie es dann weitergeht. Und da hast du gesehen, der wahre Captain ist immer noch Moritz Müller. Und bevor mich jetzt jemand falsch versteht, ich will überhaupt nicht negativ über Leon Dreisettel reden. Der war für mich neben Stützle trotzdem der beste Spieler dieser Mannschaft. Und an ihm lag sicherlich nicht, dass Deutschland ausgeschieden ist. Es ist ja oft so der Reflex, dass man auf die großen Spieler guckt. Kennt man ja auch in Edmonton. Da verlieren die irgendwie eine Playoff-Serie, in der McDavid und Dreisettel jeweils 8 Tore geschossen haben. Und alle sagen, ja gut, die hätten aber 10 Tore schießen müssen. Finde ich totaler Quatsch. Und auch das ist bei dieser Mannschaft nicht. Rein sportlich finde ich nicht, dass man Leon Dreisettel sehr viel vorwerfen kann. Aber er ist für mich nicht als Kapitän aufgetreten. Er ist nicht zum Schiedsrichter gefahren. Er ist manchmal sehr, sehr langsam zum Wechsel gefahren. Er hat diese Körpersprache nicht gehabt, dieses Brust raus. Und klar, es gibt auch andere, die langsam zum Wechsel fahren. Wir haben gestern extra darauf geachtet, bei dem Kanada-Tschechien-Spiel. Da ist auch McDavid mal sehr, sehr langsam zum Wechsel gefahren. Aber er hat das gemacht, während die eigene Mannschaft den Puck hatte. Und Dreisettel ist ein, zwei Mal ganz langsam zum Wechsel gefahren, während die gegnerische Mannschaft den Puck hatte. Wo du dachtest, ja, mach mal hinne, weil sonst kommt der für dich reinkommt, kommt etwas spät hinten an.
Ja, und das weißt du aber. So ja. Ist er, das weißt du vorher. Und dann ist die Frage, nennst du so jemanden zum Kapitän? Und die beiden Assistenten ja dann auch noch NHLer mit Stützle und mit Seider. Oder lässt du es gleich, wie du es die letzten Turniere gehabt hast? Gut, letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft war Müller nicht mit dabei. Da war auch Seider der Kapitän. Ist auch nicht gut gegangen. Ja? Und sagst, okay, Moritz Müller hat einfach das See und die anderen haben Medias-Fokus und sind eh unsere Topspieler. Und hat vielleicht Dreisettel und Stützle ja. Haben das A oder Dreisettel und Seider haben das A. Dann hast du dann noch 2 NHL-Superstars, die da auch eine Rolle haben. Und die haben auch ihren Buchstaben drauf. Und du brauchst aber diesen Buchstaben nicht, um denen irgendwie ein Standing zu geben, weil die das Standing sowieso haben und weil die Qualität sowieso haben. Und ich möchte noch eins zu Moritz Müller sagen. Der hat entweder mir oder uns als Bissl Hockey vor ein paar Jahren mal die Direktnachricht geschrieben. Ich weiß nicht, als Reaktion auf was, auf einen Podcast oder auf einen Post oder auf irgendwas. Ich sage auch nicht, was es genau war, aber ich habe mir gedacht danach, okay, das ist der Moritz Müller Mindset. Und wenn mehr Spieler in diesem Team auch den Moritz Müller Mindset gehabt hätten, ja, und dazu noch ihre sportliche Qualität ausgeschöpft hätten, könnte man vorstellen, dass Deutschland vielleicht im Halbfinale wäre.
Ich meine, Moritz Müller war auch nicht umsonst der nach dem USA-Spiel ganz klare Sachen in der Mixzone gesagt hat. Er hat gesagt, wir dürfen nicht immer nur den Puck den NHL-Spielern geben und dann Wunderdinge erwarten. Er hat das vorher schon erkannt, weil er halt weiß, wie Mannschaften funktionieren nach einer Karriere, die jetzt mehr als 2 Jahrzehnte dauert. Und das, er hat es im Verein oft erlebt, er hat es in der Nationalmannschaft oft erlebt. Und ich finde, mal abgesehen davon, er hat auch wirklich ein gutes Turnier gespielt. Anfang hat er so viel gar nicht gespielt. Und als er dann mehr Eiszeit hatte, also ich kann mich an keinen großen Bock von Moritz Müller erinnern, ehrlich gesagt. Ich kann mich aber an diverse Böcke von anderen erinnern. Also Müller war wirklich stark. Und ich finde, wenn du ihn zum Kapitän gemacht oder gelassen hättest, hätte das auch nochmal diese ganze Gruppe der erfahrenen DEL-Leute ganz anders aufgewertet. Aber auch diese Entscheidung und natürlich die Eiszeitentscheidung haben meiner Meinung nach dafür gesorgt, dass über dieser Mannschaft stand, hey, hier sind die Top-Leute, ihr seid die, auf die wir uns fokussieren und der Rest ist ja auch noch da.
Und dann hätten die anderen aber trotzdem auch in mehr Situationen ja ihre Qualität zeigen müssen oder ist die dann im Vergleich zu den anderen Spielern da? Also du hast ja auch bei den Slowaken, du hast ja auch bei den Letten zum Beispiel, wo Deutschland verloren hat, bei den Dänen, wo sie zwar gewonnen haben, aber war jetzt auch nicht so deutlich, ne? 3-1-Sieg. Du hast auch da Spieler, die in der NHL unterwegs sind und du hast aber auch viele Spieler, die in europäischen Ligen spielen. Ja. Und mein Eindruck war, die sind mit diesem Eishockey, mit diesem schnellen, geradlinigen, harten Eishockey besser zurechtgekommen und konnten sich da besser zeigen als die deutschen Spieler, die aus der DL kamen.
Definitiv. Also wir haben es ja auch in den 3 Gedanken geschrieben, dass dieses Turnier alles andere als eine Werbung für die DEL war. Du hast ganz klar gesehen, dass sie körperlich und läuferisch nicht mithalten können. Das ist die Frage, können sie das grundsätzlich nicht oder lag es auch bei dem einen oder anderen Spieler an der speziellen Situation? Gerade bei Kai Wissmann, der halt nun mal einen Achillessehnenriss hatte und monatelang nicht gespielt hat. Und als er dann wieder zurückkam, jetzt im Januar, hat er auch nicht so doll gespielt. Erinnern wir uns an diesen einen Riesenbock, den er da in Augsburg gemacht hat. Dann Dominik Kahun hatte sich beim Deutschlandcup verletzt, hat jetzt nur ein paar Spiele noch in der Schweiz gemacht. Und ich würde mal sagen, Kahun und Wissmann sind nie angekommen in diesem Turnier, haben diverse Fehler gemacht. Dazu Jonas Müller, von dem ich das überhaupt nicht gewohnt bin, hat er einen Bock nach dem anderen geschossen. Lukas Kelbl, wie er sich gestern hat überlaufen lassen. Bei dem 3-0 war es, glaube ich, oder bei dem 2-0, wie auch immer. Und da gab es noch ganz viele andere. Marc Michaelis. Ich meine, der Mann hat vor nicht allzu langer Zeit NHL gespielt. Der Mann ist der Kapitän der Adler Mannheim. Und da kam gar nichts. Dann hast du die vierte Reihe mit Tobi Rieder und Alex Ehl, die jetzt auch nicht sonderlich negativ aufgefallen sind, aber die sind auch so gut wie gar nicht positiv aufgefallen. Also die DEL-Spieler haben auf dem Niveau wirklich nicht mithalten können. Das muss man so ganz klar sagen.
Diese Reihe, die du gerade angesprochen hast mit Ehl und mit Rieder neben Nico Sturm, auch die hätte, finde ich, mehr Eiszeit bekommen können. Natürlich. Auch in der Schlussphase gegen Frankreich. Auch da, also ist immer natürlich die Frage, wo schabst du noch so ein paar Sekunden, ein paar Minuten runter? Christian Künast hat sich da nach dem Spiel auch dazu geäußert, ja, dass das vielleicht dann schon auch ein Fehler hätte sein können. Oder auch Harry Kreis hat das selbstkritisch gesehen.
Und Harry Kreis hat das von sich aus angesprochen. Also das muss man wirklich sagen. Wir haben ihn schon nach dem zweiten Spiel darauf angesprochen. Da hat er es immer so abgetan und hat dann ja auch gesagt, ja, irgendwie keine Ahnung, ist ein K.O.-Spiel oder generell, die besten Spieler müssen auf dem Eis sein. Ja, verstehe ich. Aber gehört Nico Sturm nicht auch zu den besten Spielern? Hätte er nicht irgendwann von der Hierarchie zumindest die Reihe 3 und Reihe 4 tauschen müssen? Also, das fand ich ein bisschen komisch. Und gestern hat er es ja dann selber angesprochen. Ne? Also, er hat das dann auch selber erkannt, dass das einfach zu viel war für die ersten Reihen. Ja.
Oder hättest du vielleicht sogar von der Kaderzusammenstellung noch ein, zwei Arbeiter mehr dazu nehmen müssen? Also Michaelis, Kahun sind jetzt eher technisch gute Spieler, die auch was kreieren sollen, denke ich. Aber da hättest vielleicht dann auch nochmal ein, zwei läuferisch noch bessere Spieler gebraucht und die auch hart spielen können. Also so einer, der mir jetzt da sofort einfällt, ist Yasin Elitz, der, finde ich, in diese Mannschaft schon gepasst hätte. Der hat einfach ein hohes Tempo, hat auch noch hart spielt und dann hätte man sich aber vorher schon...
Ein Turnier auch nicht gut.
Genau, aber dann hätte man sich schon auch irgendwie ja noch mehr überlegen müssen, wie schicke ich die Mannschaft aufs Eis und wer kriegt dann eigentlich welche Eiszeit, weil also die Michaelis-Reihe war jetzt dann doch eher von der Besetzung eher eine, die auch scoren sollte, ja, mit ihm, dann Tumi, der da reingerutscht ist, Stachowiak war ja am Anfang drin, Stachowiak ist dann ja während des Turniers auch wieder raus, also klar, es ist auch eine Reihe, die scoren kann, aber... Nee, am Anfang war Reichel mit dabei, ne? Und Stachowiak war in der zweiten.
So in der ersten Reihe, ne?
Genau.
In der zweiten, du hast recht.
Ja, genau. Aber trotzdem, dann hätte es noch eine dritte Reihe mehr gebraucht von der Besetzung her, die entweder scored und dann aber auch diesen Job macht und auch die Eiszeit bekommt oder die vielleicht ein bisschen mehr arbeitet. Wobei das jetzt schon sehr, sehr, ja, sehr, sehr großer Konjunktiv ist und jetzt natürlich mit dem Verlauf des Turniers auch zusammenhängt, diese Einschätzung. Also da würde ich jetzt nicht sagen,
total,
dass es ein Fehler ist, die Mannschaft zu. Ja. Also. Trotzdem, du hast die Möglichkeit, gegen die Slowakei zu gewinnen und ins Halbfinale einzuziehen. Und dann haben wir auch gestern gesehen an diesem Viertelfinaltag, da ist dann auch als Außenseiter alles möglich, da können die Großen auch mal stolpern. Und es ist ja auch nicht nur so, dass du verloren hast, sondern du hast halt 2-6 verloren, hast eigentlich in diesem Spiel ab dem 0-1 hast du ja auch nicht die Chance gehabt, wirklich da ein richtig spannendes Spiel draus zu machen. Oder sagen wir, ab dem 0-3, ab diesen beiden Gegentoren, war das Spiel eigentlich vorbei.
Ja, absolut. Und ich weiß, es ist im Nachhinein, wie du gerade schon gesagt hast, immer ein bisschen einfach dann zu sagen, hätte man den mitgenommen. Ich finde, grundsätzlich war ich schon einverstanden mit dem Kader. Es gab nur eine Sache, die ich nicht verstanden habe. Und das war, wie man Maxi Schuber nicht mitnehmen konnte. Der wirklich das kleine Eis kennt, der die Geschwindigkeit kennt. Ja, aus der AHL. Aber auch die AHL ist nicht so eine schlechte Liga, ne? Also ich finde, den hätte man mitnehmen müssen, zumal der Nationalmannschaft auch kennt. Und da hätte man jemand anders dafür rausnehmen lassen können. Sind wir ehrlich, als Wissmann wieder fit wurde, habe ich auch gesagt, oh, wichtig, dass der dabei ist. Aber man hätte auch innerhalb des Turniers dann seine Rolle ändern können. Weil es war ja klar zu sehen, dass er nicht ansatzweise da ist, wo er sein könnte und von sich auch sein will. Und trotzdem hat er immer noch Top 4 Eiszeit bekommen und ist ständig auf dem Eis gewesen. Auch mit Jonas Müller, also fast immer mit Jonas Müller. Und die beiden waren 0,0 im Turnier. Ein Fehler nach dem anderen, Stellungsfehler, Zweikämpfe verloren, Laufduelle verloren. Unfassbare Fehlpässe. Ich verstehe, wenn die Amerikaner richtig Druck machen mit den NHL-Stars. Da mache ich niemanden Vorwurf, dass er da mal unter Druck gerät und irgendwie eine falsche Entscheidung trifft und sowas. Alles gut. Aber das fing doch schon bei dem ersten Spiel an, dass teilweise Pässe ohne Gegnerdruck über 5 Meter nicht an den Mann kamen. Und da könnte man vielleicht auch sagen, ja gut, komm, das Team hat noch nicht zusammengespielt, die Laufwege müssen sich erst einspielen, das dauert vielleicht noch ein bisschen. Aber im zweiten Spiel gegen Lettland ist es ja noch schlimmer gewesen. Und spätestens da hätte ich gesagt, okay, wir reduzieren ein bisschen die Rolle von denen, wir machen es ein bisschen anders. Aber es ist nicht passiert. Erst jetzt am Ende hat Jonas Müller mal ein bisschen weniger gespielt. Aber sonst kam mir immer so vor, als sei das Gefühl, ja, ja, es wird schon. Wir machen erstmal nichts anders, wir lassen die erstmal so weiterspielen und dann gucken wir mal. Ja. Aber das war halt zu spät.
Ich verstehe auch, dass er Corbinian Galbe mitgenommen hat als Verteidiger, weil natürlich das einfach so das Prinzip war, wie stelle ich die Mannschaft zusammen, und das müssen auch Verteidiger sein, die hart spielen können, die einen guten ersten Pass rausspielen und können, und das kann Corbinian Galbe. Aber der hat halt jetzt keine einzige Sekunde gespielt bei diesem Turnier. Insofern ist das eigentlich ein Roster-Spot, wo ja vielleicht Maxi Suber dann auch eine gute Wahl gewesen wäre. Übrigens genauso im Sturm hat Justin Schütz keine einzige Sekunde gespielt.
Obwohl der zweimal jetzt als 13. Mann dabei war. Also genau. Das habe ich auch nicht verstanden. Weil gerade gestern wurde ja gesagt, ja, vielleicht waren wir nicht frisch genug. Ne? Wir hatten halt die 3 Spiele in 4 Tagen. Wir hatten jetzt Back-to-Back-Spiele. Da hatten die Slowaken natürlich einen riesen Vorteil. Und dann denke ich mir, ja, aber warum müssen dann Stützle und Dreiseitel bei einem Stand von 4-1, 6 Minuten vor Schluss, gegen die Franzosen auch noch Unterzahl spielen? Ja, die habe ich schon mal gesagt, die Idee war, weil Peterka gerade auf der Strafbank saß, wenn der wiederkommt, haben wir wieder unsere Top-Reihe aufgeladen. Aber wäre das wirklich noch nötig gewesen gegen die Franzosen? Oder hatte man so wenig Selbstvertrauen, dass man sich dachte, wenn wir jetzt das 4-2 kassieren, dann brechen wir hier komplett auseinander? Also das fand ich echt komisch. Spätestens da kannst du auch sagen, ey, Justin, du bist so feilschnell. Ja, der spielt nicht so eine dominante Saison, wie er das in den letzten beiden Jahren in Köln gemacht hat, wo er mehr als 25 Mal getroffen hat. Das schafft er in Mannheim aktuell nicht. Aber er weiß natürlich trotzdem, wie man Eishockey spielt. Und gerade gegen die Franzosen, da hätte er doch mal mit seinem Tempo was machen können. Und vielleicht auch noch was. Ist ja auch ein lustiger Typ. Ich glaube, es ist auch ein Typ, der gut ankommt in der Kabine. Also mutmaße ich jetzt mal. Hätte man dem nicht noch ein bisschen mehr die Chance geben können, auch in diesem Team mehr anzukommen und vielleicht noch mal ein Tor zu schießen oder mal ein bisschen Tempo, ein bisschen Energie reinzubringen und die anderen vor allen Dingen zu entlasten? Ist alles nicht passiert.
Lass uns bei der Verteidigung noch kurz bleiben, denn ja, war das die Schwachstelle dann in der deutschen Mannschaft? Natürlich. Oder insgesamt? Ja, das diskutieren wir auch schon seit längerem. Ja, wir dachten dann zwischenzeitlich, oh, jetzt haben wir Seider in dieser Mannschaft. Jetzt ist Wissmann ein absoluter Top-Verteidiger in der DEL. Jetzt haben wir als rechtschießenden Verteidiger, zwischenzeitlich war auch Leon Gawanke ja auch richtig stark, auch bei Turnieren und mit wichtigen Aktionen auf der linken Seite. Ja, hattest du immer Jonas Müller als Partner von Kai Wissmann, du hattest Moritz Müller, der immer dabei war bei den Turnieren, dann war noch Maxi Suber mit dabei, ja, der in Richtung NHL schielt, dann natürlich Fabio Wagner, den ich übrigens da jetzt mal positiv erwähnen muss, ja. Ganz starkes Turnier an der Seite von Moritz Seider, auch seine Offensivaktion.
Also, aber der ist jetzt nicht negativ aufgefallen.
Aber das ist ja halt genau sein Spiel, ne? Also richtig, das ist der ergänzt Moritz Seider sehr, sehr gut, da musst du natürlich auch, du musst entsprechend dich auch auf dem Eis verhalten, wenn du gegen so, mit einem so einen starken Verteidiger spielst, also du musst den ja auch gut ergänzen, das kann auch nicht jeder. Er hat doch seine Offensivaktion, der hat hinten aufgeräumt, der hat seinen ersten Pass rausgespielt, genau das gespielt, was man von ihm erwartet. So, also der hat sein Niveau gefunden und hat das auch gehalten über das Turnier. Aber ja, Thema Verteidigung, denn ganz so gut, wie wir es vor ein paar Jahren prognostiziert haben, vor allem mit dieser rechten Seite, wo wir gesagt haben, boah, da sind eigentlich 3 richtig starke Verteidiger, ist es da nicht gewesen. Natürlich auch, Klammer auf, Wissmann war nicht bei 100%, der war einfach angeschlagen.
Total. Und Gawanka hat die letzten Jahre auch nicht die Entwicklung genommen, die er sich von sich gewünscht hat und die wir von ihm gewünscht haben. Ne? Also erinnern wir uns, vergangene Saison war er ja nicht mehr bei der WM dabei, ne? Weil er einfach nicht gut gespielt hat. Ne? Jetzt ist er wieder besser in Mannheim, gar keine Frage. Aber er ist auch nicht der geworden, von dem wir es ursprünglich dachten. Also die Abwehr ist das große Problem. Und Nico Sturm hat es ja vor dem Turnier noch angesprochen, damals ja eher auf die U20 bezogen. Auch da hat man schon wieder gesehen, es kommen einfach keine absoluten High-End-Verteidiger nach im deutschen Eishockey. Ist das Zufall? Wollen alle immer im Sturm spielen, wenn sie ein bisschen was können? Ist das ein Ausbildungsproblem? Ist das vielleicht einfach Entschuldigung, ist das vielleicht einfach Pech, dass halt gerade die größten Talente alle Stürmer sind? Ja, hätte vielleicht so ein Marcel Brandt dem Team gut getan? Keine Ahnung. Ist jetzt sehr, sehr spekulativ und vielleicht wäre auf dem Niveau, haben wir ja auch schon mal gesagt, hätte das, was der in der DEL gut macht, auch einfach nicht umsetzen können. Also ich sage jetzt nicht, wenn Marcel Brandt bei Olympia gewesen wäre, hätte Deutschland eine Medaille geholt. Das ist natürlich völliger Quatsch. Aber du siehst halt trotzdem, es fehlt an guten Verteidigern. Und das fehlt es seit Jahren und das wird es auch in den nächsten Jahren fehlen. Weil, sind wir mal ehrlich, das einzige wirkliche High-End-Talent, was Deutschland aktuell hat, ist Max Penkin, auch wieder ein Stürmer.
Was bedeutet jetzt das Ausscheiden für die nächsten Turniere, für die Weiterentwicklung dieser Mannschaft, aber auch für jetzt aktuell, ja, Trainerteam, wie die Mannschaft zusammengesetzt wird, insgesamt fürs deutsche Eishockey, weil wir haben jetzt über die Nationalmannschaft gesprochen und über die DEL, also beide Seiten, Verband, DEB und auch die Liga, DEL, müssen sich, denke ich, dann Fragen stellen, wenn es um die Qualität des deutschen Eishockeys geht.
Gar keine Frage. Und ich meine, Nico Sturm hat vor dem Turnier gesagt, wir reden seit Jahren darüber, dass das deutsche Eishockey auf dem aufsteigenden Ast ist. Das ist doch jetzt mal ein guter Gradmesser. Jetzt haben wir endlich mal unsere beste Mannschaft zusammen, die anderen aber auch. Also sehen wir mal, wo das deutsche Eishockey steht. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, du wirst das Turnier, glaube ich, auf Platz 7 beenden.
Wenn
Sechs sogar, genau.
Genau, die Schweizer waren... Bei
den Schweden ja noch ausgeschieden.
Genau, die Schweden sind ausgeschieden, waren Dritter und die Schweizer waren Zweiter besser als Deutschland, aber die Tschechen waren ja hinter den Schweizern und sind auch ausgeschieden. Also gibt es nur eine Mannschaft, die besser platziert war in der Gruppenphase, auf Platz 5, die Schweizer, und Deutschland ist auf der 6.
Ist völlig richtig. Ist Deutschland die beste sechste Nation? Natürlich nicht, weil wir dürfen natürlich auch die Russen nicht vergessen, ne? Die natürlich völlig zu Recht nicht mitspielen, aber die es natürlich gibt. Und dann sind ja eigentlich auch die Schweizer und die Schweden und die Tschechen noch vor den Deutschen. Also Deutschland ist eigentlich da, wo es in den vergangenen Jahrzehnten häufiger war. Irgendwo 7, 8, 9, 10, so die Kante. Ja, einzelne absolute High-End-Spieler. Es gab, glaube ich, noch nie eine Phase im deutschen Eishockey, wo du einen der besten 3 Stürmer hattest, einen der besten 25 Stürmer und einen der besten 10 Verteidiger der Welt. Und mit Grubau aktuell auch einen der zumindest formstärksten Torhüter der Welt. Aber in der Breite, finde ich, hat dieses Turnier auch deutlich gezeigt, dass Deutschland eben nicht zu den Top-Nationen im Eishockey gehört, obwohl da einzelne Stars bei sind. Und es ist natürlich die Frage, wird das sich in naher Zukunft ändern? Oder warum wir anfangs gesagt haben, das ist ja eine historische Chance gewesen. Denn gucken wir doch mal, wann die nächsten Olympischen Spiele stattfinden. Logischerweise in 4 Jahren. Dann ist Leon Draisel in 34 Jahre alt. Dann sind Stützle, Peterka, Seider noch im besten Alter. Aber weißt du, ob die alle fit sind dann in dem Moment? Und weißt du, ob du nochmal so ein Viertelfinalteam bekommst? Das ist das, was ich mit historischer Chance meine. Weil du wirst wahrscheinlich keine bessere Mannschaft von ihren Superstars her haben als jetzt. Alle sind in ihrer Blüte, alle sind fit. Und du hast den vermeintlich leichtesten Gegner. Wird das nochmal passieren? Weil auch Philipp Grubauer in 4 Jahren vielleicht auch gar nicht mehr spielt. Ne? Das heißt, du hast nicht mehr so einen guten Torwart, vielleicht kein Leon Draisaitl mehr auf absolutem High-End-Weltniveau und halt vielleicht nicht so einen einfachen Gegner. Das ist eine historische Chance gewesen.
Was glaubst du, wird im Verband passieren, wie das aufgearbeitet wird? Logisch, nach dem letzten Spiel, dann ist es immer schwierig, gleich nach dem Ausscheiden die Konsequenzen zu ziehen. Aber es besteht ja auch die Gefahr, ich glaube nicht, dass es so gesehen wird oder gelesen wird, aber was war die These von Sebastian Böhm zum Anfang des Jahres zu diesem Turnier? Deutschland wird gerade so gut abschneiden, dass man vielleicht nicht die Konsequenzen, die nötigen, draus zieht. Und genau das ist ja jetzt passiert. Also auf dem Papier sind sie Sechster. Da kann man sagen, ja, da wird man sich natürlich in die Tasche legen. Ja, wir sind bei Olympia Best und Best und hier Sechster geworden. Aber man muss auch sagen...
Und das ist das offizielle Verbandsziel gewesen. Da wurde gestern auch gesagt, wir wollten ins Viertelfinale, das haben wir geschafft.
Ja, das stimmt, aber du musst dann trotzdem sehen, wie ist es dahin gegangen, nämlich mit genau einem Sieg in der Gruppenphase, mit einem Sieg gegen die Franzosen, die einfach nicht das Niveau für dieses Turnier hatten in der Viertelfinalquali.
Die auch nur dabei waren, weil Russland nicht dabei war.
Genau, ja. Die sich dann als Zweiter in der Quali da noch fürs Turnier qualifiziert haben, also die auch nicht in der Qualifikation da irgendwie durchmarschiert sind, sondern die halt einfach diesen Platz aufgefüllt haben. Die hast du geschlagen, die hast du deutlich geschlagen, aber du hast keinen Gegner geschlagen, wo du gesagt hast, okay, da hast du jetzt mal ein Zeichen gesetzt. Ja, gegen die USA sowieso nicht. In der Gruppenphase, da warst du chancenlos. Gegen Lettland hast du verloren und du hast dieses K.O.-Spiel gegen die Slowakei verloren. Also, das war dann unter dem Strich kein gutes Turnier und auch nicht gefühlt Platz 6, sondern irgendwas so 8 bis 10, ne, gefühlt.
Wenn überhaupt. Also, überleg doch mal.
Du ja, 11 und 12 waren die Italiener und die Franzosen, da war Deutschland schon besser.
Das ist klar. Aber überleg mal bitte, wer hier alles vor Ort ist oder war. Kanada hast du nicht gespielt, Schweden hast du nicht gespielt, Finnland hast du nicht gespielt, Tschechien hast du nicht gespielt, Schweiz hast du nicht gespielt. Du hast genau einen richtig guten Gegner gehabt, die USA. Da warst du völlig chancenlos, zumindest ab dem zweiten Drittel. Du hast sogar gegen Lettland verloren. Das heißt, du hast bei einem Turnier mit den besten Mannschaften der Welt, hast du 5 Spiele gehabt. Und obwohl du nur gegen ein Top-Team gespielt hast, hast du 3 davon verloren. Das ist schon hart, muss man sagen. Also klar, wir haben immer schon gesagt, es gibt da diese Top 6 oben, wenn wir Russland jetzt mal rein sportlich da reinrechnen. Und dann gibt es so diesen Mittelbau, Schweiz, Deutschland, Slowakei. Davon hast du einen gehabt, hast verloren. Und dann gibt es diese Teams, die danach kommen. Halt Lettland, Dänemark, vielleicht ja Norwegen könnte man vielleicht nochmal dazu zählen, wenn die ganzen jungen Leute, die die aktuell haben, sich gut entwickeln in den nächsten Jahren. Und von diesem Mittelbau, oder diesem Unterbau eher, hast du auch nur 1 von 2 gewonnen. Also du hast ja nur ein einziges Spiel gespielt, wo du irgendwie wusstest, okay, heute gewinnt die deutsche Mannschaft. Allen anderen, selbst gegen Dänemark, hätte das Spiel ganz anders laufen können, ne?
Vor 16 Jahren, 2010, beim letzten Best-on-Best-Turnier, bei dem Deutschland dabei war, ja, 2014 war Deutschland ja nicht qualifiziert, 2010, gab es 3 Niederlagen in der Gruppenphase, 0-2 gegen Schweden, 0-5 gegen Finnland und 3-5 gegen Belarus damals und dann in der Viertelfinalquali ein 2-8 gegen Kanada. Jetzt war die Frage vor diesem Turnier, ist Deutschland näher rangerückt an die Top-Nationen oder auch insgesamt, hat sich im Ranking verbessert und wenn wir jetzt den reinen Platz nehmen. 2010 sind sie damit Elfter geworden, weil sie halt in der Viertelfinalquali schon rausgeflogen sind. Jetzt sind sie Sechster geworden. Klar ist das 5 Plätze besser, aber vom Turnierverlauf war das dann schon ähnlich wie damals. Ich würde sogar sagen, dass die Top-Nationen noch weiter weg sind als damals und man echt schauen muss, dass man in dieser zweiten oder dritten Gruppe eigentlich dann dahinter sich positioniert.
Absolut. Und das, da geht es vor allem um die Breite. Weißt du, es gibt ja jetzt Leute, die sagen, ihr habt doch alle gesagt, der beste Kader aller Zeiten, die beste Mannschaft aller Zeiten. Es ist ja auch die beste Mannschaft der deutschen Eishockey-Geschichte. Was natürlich an diesen High-End-Spielern lag. Es gab noch nie Spieler auf dem Niveau, zumindest in der NHL-Zeit. Es gab noch nie 3 absolute deutsche Superstars in der NHL. Und vielleicht noch mit Grubauer zumindest einen formstarken Supertorwart. Deswegen bleibe ich absolut dabei, ja, das ist vom Potenzial her, auf dem Papier her, die beste deutsche Mannschaft, die es jemals gab. Aber die Breite, die ist bestimmt nicht die beste, die es jemals gab.
Das Turnier ist für Deutschland vorbei, für uns natürlich noch lange nicht, denn es geht in die ganz heiße Phase mit Halbfinale, Finale bei den Männern und Spiel um Bronze, mit Spiel um Bronze und Finale bei den Frauen. Das heißt, wir sprechen natürlich hier im Podcast weiterhin über dieses Turnier. Ihr bekommt auch, wenn ihr bei Start Next dabei seid, wenn ihr das supportet, jeden Tag dann auch noch die 10 Minuten Eishockey, also jeden Wochentag. Da sprechen wir jetzt dann auch gleich ausführlicher über die anderen Viertelfinals. Wir werden das jetzt noch gleich anschneiden, aber nochmal die Möglichkeit und die Chance über startnext.com/Olympia-2026 das hier zu supporten. startnext.com/Olympia-2026 mit mindestens 5 Euro. Dann bekommt ihr auch ja unsere Texte noch zugeschickt, die wir geschrieben haben. Und ich finde, dieses Mal habe ich ja gar nichts beigetragen zu den 3 Gedanken. Das waren 3 sehr kluge Gedanken und da sind wir gut zusammengefasst. Wir haben auch dieses Feedback schon bekommen. Ja, 3 Gedanken auf den Punkt, würde ich auch sagen. Schwegerath, gut gemacht, dieses Viertelfinal aus der deutschen Mannschaft eben zusammengefasst. Also, über Startnext könnt ihr uns supporten und natürlich dann auch ja uns noch ein bisschen Props geben für dieses Turnier, das wir vor Ort gecovert haben, ich am Mikrofon gecovert habe, weiterhin covere von Eurosport mit Live-Kommentaren und wir haben eigentlich die letzten 2 Wochen nichts gemacht. Fast nichts anderes, außer geschlafen und Olympia, ein bisschen was anderes noch. Was,
absolut. Ich habe euch ja schon mal gesagt, wie weit die Wege hier sind. Also, ne, ich schlafe hier, ich sitze in U-Bahn, ich schreibe Texte und gucke Spiele und spreche mit Leuten. Also, das ist mein Leben aktuell. Gut, ich esse und trinke hier nur wieder noch ein bisschen was, ne? Aber sonst passiert hier nicht viel in meinem Leben gerade. Aber ernsthaft, also nochmal danke für die Unterstützung und mach's gern weiter, denn ne, das ist unsere Arbeit, haben wir schon mal gesagt, und ihr unterstützt sie damit. Und wir machen das natürlich noch weiter. Also, mein Vater schickt mich jetzt an, fährst du jetzt nach Hause? Und ich so, nee, ich bleib noch. Also, ich werde auf jeden Fall heute beim Frauenfinale sein, ich werde morgen bei den Halbfinals sein, ich werde Samstag beim Bronzespiel der Männer sein und am Sonntag auch beim Finale. Also, wir machen das hier noch weiter für euch, ne? Denn ja, natürlich ist es, ich gehe davon aus, dass die meisten, die uns hier hören, Fans der deutschen Nationalmannschaft sind. Und deswegen ist es für euch wahrscheinlich jetzt nicht so doll und ihr seid jetzt ein bisschen genervt vielleicht auch und denkt, oh, da gucke ich nicht mehr weiter. Ich sag euch, guckt weiter, weil jetzt wird's richtig heiß. Es gab gestern zugegeben auch ein Spiel, was fand ich nicht so doll. Also USA-Schweden abends fand ich ein bisschen mau. Ja, am Ende wurde es spannend, weil die Schweden jetzt im 1-1 ausgeglichen haben, bevor die Amerikaner dann in der Verlängerung das Tor schießen durch Quinn Hughes. Aber es gab ein anderes Spiel und da müssen wir jetzt auch nochmal kurz drüber reden. Kanada gegen Tschechien. Ich habe gestern schon überlegt und ich glaube, ich bin immer noch der Meinung, das war vielleicht das beste Eishockeyspiel, was ich jemals in einer Halle gesehen habe. Es war einfach überragend. Also es war das, die ganze Halle war elektrisiert und auch die Mannschaften und auch der Spielverlauf sensationell. Und ich kann mir vorstellen, dass es so ein Spiel vielleicht nochmal gibt. Und vor allen Dingen, wenn es wirklich dazu kommt, dass am Sonntag die USA gegen Kanada im Finale sind, dann können wir nochmal richtig epische Spiele erwarten.
Ja, und vor allem dieser Spielverlauf bei dieser Partie, ne, dass die Tschechen halt auch zweimal führen und die Kanadier dann später ausgleichen, noch in die Verlängerung kommen. Dann ist Mitch Marner, der dieses Tor macht, ja, der so,
ja, klar.
Ja, der so kritisiert wurde in seiner Karriere da in Toronto, der aber auch bei den Four Nations ja schon ein Tor in der Verlängerung gemacht hat in der Gruppenphase und dann im Finale gegen die USA zwei Assists hatte, also bei den großen Spielen dann auf jeden Fall da war. Und natürlich das Drama um Sidney Crosby, der da von Radko Gudas gecheckt wird, Knie, Bein, zieht's ganz unglücklich unter den Körper und er muss dann raus und die Frage ist, kommt er nochmal zurück in diesem Turnier? Also da war einfach alles drin, die Tschechen dann durch Netschas ja sogar noch mit der Chance, das Spiel zu entscheiden. Beim Führungstor der Tschechen waren 6 bis 8 Feldspieler auf dem Eis bei den Tschechen. Ja. Der tschechische Trainer Radim Rulik schimpft danach, dass sie gegen 6 Kanadier gespielt haben wegen der Schiedsrichter, aber sie selber waren zu 6 drauf bei einem Tor. Ja, und Kanada findet dann trotzdem einen Weg, ja, dieses Spiel noch zu gewinnen und das war ja auch Thema in allen Viertelfinals gestern, mal mit abgesehen von dem der deutschen Mannschaft, alle gingen in die Verlängerung, alle waren super eng bis zum Schluss natürlich dann und es hätte auch andersrum ausgehen können und ja, am Ende sind es dann doch...
Wir haben später Ausgleichstore, also auch Finnland, Schweiz, weil die Schweizer, ja, genau, haben ja 2-0 früh geführt und dann die Finnen ganz kurz vor Schluss ausgeglichen, die Kanadier haben kurz vor Schluss ausgeglichen, die Schweden haben kurz vor Schluss ausgeglichen, also die waren alle richtig spannend, richtig gute Spiele.
Sibanejad also, für Schweden...
Wie gesagt, USA-Schweden war jetzt kein gutes Spiel.
Ja, genau, aber die Schweden haben spät ausgeglichen mit auch schon 6. Feldspieler drauf, also mit Empty Net und die Finnen ja ganz genauso, also da waren einfach auch die Schweizer kurz davor ins Halbfinale einzuziehen und am Ende sind es dann doch, sag ich jetzt mal, die größeren Namen in dem Fall auf dem Papier für leicht Finnland, Schweiz, weiß ich gar nicht, aber würde ich trotzdem sagen, mit Finnland reiner NHL-Kader, fast reiner NHL-Kader, leicht favorisiert die Mannschaften, die halt auf dem Papier vorne waren, die sich da auch durchgesetzt haben. Aber mehr dazu eben in den 10 Minuten Eishockey, da sprechen wir auch nicht nur über dieses olympische Turnier, sondern ein, zwei andere Themen gab es ja auch noch im Eishockey. Wenn ihr das hören wollt, wisst ihr, entweder seid ihr schon dabei bei den 10 Minuten Eishockey und hört ihr sowieso schon seit Wochen, Monaten, dann vielen Dank dafür, wenn ihr sie noch nie gehört habt. Mit 5 Euro bei Startnext seid ihr für den Verlauf dieses Turniers dabei. Danke an Bernd Schmickerath.
Danke an Christoph Fetzer.
Und danke vor allem an die Kanadier und an die Tschechen und an dieses Olympiaturnier.